Ich möchte zu Beginn eine Bibelstelle lesen aus der Offenbarung, Kapitel 7, nämlich die Verse von 13 bis 17. Und ich bitte, dass wir uns dafür erheben und im Anschluss bete ich dann noch. Offenbarung, Kapitel 7, 13 bis 17. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden, und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Lamm Gottes bist, das geopfert, geschlachtet wurde für unsere Schuld und uns versöhnt hast mit dem Vater. Bitte gib Gnade bei der Verkündigung jetzt, wenn wir dein Wort betrachten. Gib die rechten Beispiele und gib offene Herzen zum Hören. Amen. Wir nehmen Platz. Wir haben ja eben gesungen, und das ist jetzt keine Kritik am Lied oder so, wir haben ja eben gesungen, dass die Welt im Advent auf Frieden hofft, oder die Menschen. Aber wenn wir uns die Welt anschauen heute, dann sieht es auch genau andersrum aus. An jeder Ecke hast du Krieg. Wir haben ausnahmsweise mal seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg in unserem Land. Das ist aber eine Ausnahme. Und überall drumherum hast du Krieg. Du hast überall an jeder Ecke Streit. Wenn du schon keinen Krieg hast, schaffen wir uns trotzdem immer zu streiten. Und du weißt gar nicht, wohin. Nach Frieden sieht es nicht aus. Ich meine, gut, der Weihnachtsmarkt ist nett. Da lacht man vielleicht noch, wenn man vielleicht so einen Glühwein oder sowas trinkt, wenn man das mag. Aber eigentlich ist die Zeit gar nicht so schön. Jemand sagte zu mir gestern: Ja, wir leben ja in spannenden Zeiten. Vielleicht, aber auch in schlimmen Zeiten. Und wenn wir angucken, was um uns herum passiert, der Jesus sagt einmal ein Gleichnis in dem Zusammenhang mit den letzten Tagen, was auf uns zukommt. Und wir müssen sagen, das kommt nicht mehr auf uns zu, es hat schon längst angefangen. Er sagt einmal, ich sage euch ein Gleichnis: Wenn der Feigenbaum ausschlägt und alle Bäume, dann wisst ihr, dass der Frühling kommt. Und das ist ein Bild für die Völker. Der Feigenbaum, das ist Israel mit einer Landesverheißung. Gott hat Israel versprochen, sie haben ein Land, das gehört ihnen auch. Und Gott gibt ihnen auch dieses Land. Da kann die ganze Welt dagegen aufstehen. Wird sie wahrscheinlich auch noch. Aber Gott ist der Garant, dass er sein Wort hält. Und wenn wir sehen, genau das passiert gerade in Israel. Ein Haufen Leute, böser Menschen von Terroristen stehen drumherum, Gewehr bei Fuß, und wollen sie auslöschen. Mittlerweile sind wir ja sogar so weit, Entschuldigung, wenn ich mal so drastisch sage, aber wir haben die alte braune Sünde der Nationalsozialisten wieder auf unseren Straßen. Da wird offen gefordert, Juden zu töten. Das muss man sich mal überlegen. Vielleicht fällt einem das nicht sofort auf, wenn ein bisschen politische Bildung fehlt, aber es sind manchmal Parolen da oder Zeichen, die man hochhält, die eigentlich nichts anderes bedeuten, als dass man Juden ausrotten will. In so einer Zeit leben wir. Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, da schreibt der Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus über solche Zeiten. Und das wollen wir mal lesen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Ich habe diese Predigt überschrieben mit der Überschrift Die Dramatik der Endzeit. Ich denke, das müsste ich euch gar nicht mehr sagen, weil wir sehen das gerade, wenn wir gucken. Es ist dramatisch, die Zeit, in der wir leben. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, von 1 bis 5. Und da steht Folgendes. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und das ist genau unsere Zeit. Die letzten Tage sind genau unsere Tage, in denen wir leben. Es geht einfach zu Ende. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Paulus will, dass Timotheus etwas unbedingt weiß und was bedenkt. Das soll ihm bewusst sein. Und wie viel mehr uns heute? Und dann sagt er, es werden schlimme Zeiten kommen. Und ich glaube, das Wort, das da im Griechischen steht, kommt auch nur zweimal in der Bibel vor. Auf jeden Fall kommt es im Matthäus-Evangelium vor, wenn der Matthäus uns die beiden besessenen Gadarener beschreibt, die dämonisiert waren. Und die beschreibt er mit demselben Wort, mit schlimm oder gefährlich. Und wir haben eine Zeit, wo wir uns einen Menschentyp heranzüchten, mit modernster Pädagogik, wo du einen Eindruck kriegst, der ist ja dämonisiert, der ist ja völlig wahnsinnig. Was heute uns beigebracht werden soll, was normal wäre, ist völlig unnormal. Gott schafft einen Mann und eine Frau und dann kommt der Mensch um die Ecke und fühlt sich so aufgeklärt, so modern. Wir nennen das heute Transhumanismus. Also Trans, um es ganz einfach übersetzt, heißt ja drüber. Humanismus bedeutet ja Menschlichkeit. Und wir stellen das, was wir Menschen denken und empfinden, über alles drüber. Wir sind mehr in uns selber verliebt, als wir sonst irgendwas lieben. So wie das hier steht, sie werden sich selbst lieben. Gott schafft zwei Geschlechter, wir sagen, es gibt über 100. Also, Wilhelm Busch hat in seinem Zusammenhang früher immer gesagt, also entweder waren unsere Väter Narren oder wir. Ich denke, das ist eine rhetorische Aussage. Ist doch klar, wer die Narren sind. Wir Verrückten heute. Wir sind manchmal so weit weg von dem. Wir sehen ja, was hier die Dinge, die wir gelesen haben, das sind so Dinge, da sagst du vielleicht, ja, das hatten wir ja schon immer irgendwie, oder? Wenn wir ein bisschen ehrlich sind, wir finden uns auch alle wieder irgendwo in diesem Text. Aber was Paulus sagen möchte hier ist, dass wir eine Zeit erleben, aus seiner Sicht erleben werden, wir erleben sie heute, wo das ein Maß annimmt, dass das zur Normalität wird. Es ist normal, seinen Eltern ungehorsam zu sein. Das wird manchmal noch gefördert, dass andere mit den Kindern zusammen entscheiden und die Eltern haben ja kein Mitspracherecht mehr. Das wird per Gesetz, werden solche Dinge auch noch geschützt, solche moralischen Verirrungen, da darfst du gar nichts mehr drüber sagen. Die Zeit, in der wir leben, und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und vielleicht denken wir, ja, wenn wir hier gemütlich beieinander sitzen und ich bleibe vielleicht doch eher zu Hause. Hier steht ja auch noch, wir können das Ding ja dann nehmen in Vers 5, von solchen wende dich ab, also habe ich mit keinem lieber Kontakt, zieh mich zurück. Also wisst ihr, ganz ehrlich, manchmal sind mir Amische auch sympathisch. Die haben den Ärger nicht mit den Medien und mit der Welt, den wir haben. Na gut, die schleppen sich selber mit, dann haben sie den Dreck der Sünde genauso wieder da. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nicht, sich in dem Sinne abzuwenden, dass du keinen Kontakt mehr hast. Wir haben ja immer noch den Auftrag, dass wir den Leuten von Jesus weitersagen sollen, dass wir die gute Botschaft, dass er uns von den Sünden rettet und vom Gericht, das ja heute mehr droht als sonst, dass wir ihnen das sagen. Wir können uns ja nicht räumlich von ihnen abgrenzen. Das meint er nicht mit wende dich ab, sondern mach dich damit nicht gleich. Steh dafür ein, dass du anders bist. Und versteck das auch nicht. Wir kennen sicher alle Matthäus 24, 12, wo es dann heißt, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das, was wir gerade gelesen haben, das ist ein riesengroßes Problem für uns Gläubige. Das nimmt Einfluss auf uns. Und wir wollen gleich mal sehen, wie wir uns stattdessen verhalten sollen oder wie wir damit umgehen sollen. Denn wir wissen, das kennt ihr vielleicht, in Daniel 7 heißt es einmal über den Antichristen, der kommt. Und wir wissen das aus dem 2. Thessalonicher 2, dass er im Untergrund schon längst wirkt. Das ist ja auch die Erklärung, warum die Welt so verrückt wird heute. Dass er im Untergrund schon wirksam ist. Und da heißt es, dass die Heiligen zermürbt werden sollen. Das ist seine Strategie. Der macht das, um uns kaputt zu machen. Und um uns abzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Denn das, was ich gerade erzählt habe, ist ja nicht das Zentrum unseres Glaubens. Wir drehen ja uns nicht nur darum, was alles schlecht ist und dass die anderen alle schlecht sind, sondern wir drehen uns ja eigentlich um was ganz anderes. Da wollen wir gleich noch hinkommen, oder? Im Laufe der Verkündigung. So. Nun gibt es ja ein Problem, dass der Jesus einmal sagt in Johannes 12, Vers 48. Das wollen wir lesen. Johannes 12, Vers 48. Da steht nämlich, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Darauf läuft es am Ende hinaus. Keiner von uns, die wir das jetzt hören oder hier sind, keiner von uns kommt an diesem Jesus vorbei. Niemand. Früher oder später wirst du dich stellen müssen, diesem Jesus, mit seinem Wort. Wisst ihr, der Jesus ist ja der Gesetzgeber. Er legt ja fest, er ist Gott, er legt fest, was richtig ist und was falsch ist. Und ich denke, das beste Mittel, das wir dafür haben, um das ganz einfach und ganz schnell zu erkennen, sind die 10 Gebote. Wenn wir das Pferd einfach mal von hinten sporadisch mal aufzäunen, ganz am Schluss heißt es ja, dass wir nicht das begehren sollen, also gierig werden nach etwas, was der andere hat, weil wir ja wieder meinen, dass wir ja eigentlich besser sind und das eher verdient haben. Er geht davor ja noch einen Schritt weiter. Er sagt, auch nicht der Partner. Den sollst du auch nicht begehren, um mit ihm intim zu werden von dem anderen. Jesus erklärt uns später, dass das ja schon in Gedanken anfängt. Dass der Ehebruch oder die unerlaubte Sexualität schon in Gedanken beginnt. Er sagt zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Und ein ganz modernes Beispiel. Ich glaube nicht, dass man vehement predigen muss, dass Filme gucken okay ist. Ich glaube, das ist, wenn man es so predigt, falsch. Aber wenn man es mal machen will, wegen mir. Aber wenn ich es illegal mache, ist das Stehlen. Wenn ich es illegal streame, ist das gestohlen. Oder vielleicht ein Stichwort noch zum Stehlen. Finanzamt. Wir fangen nur mit ein paar Geboten an und wir merken, wir kommen daran nicht vorbei. Wir sind schon verurteilt vor Gott. Wir hören ja gar nicht auf ihn. Wir nehmen ja seine Worte gar nicht an. Wir wollen das ja gar nicht, was er sagt. Er sagt im ersten Gebot, und das ist, denke ich, das Wichtigste, du sollst den Herrn, deinen Gott, suchen von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was in dir ist. Aber sind wir doch ehrlich, das machen wir doch gar nicht. Wir laufen doch eher weg von ihm. Der interessiert uns doch gar nicht. Wir sind doch alle Kinder Adams, dem Gott hinterherlaufen musste und ihn rufen musste, Adam, wo bist du? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Geschichte, das Dschungelbuch, wo der Junge, der Mowgli, der wächst ja bei den Affen auf und irgendwann will er ja in die Zivilisation zurück. Also er hat sie nicht bewusst erlebt, aber er geht ja dahin zurück, er folgt ja der jungen Dame dann am Ende. Und das ist so eine Metapher, sagt man, wie die Welt irgendwann angefangen hat, sich zu zivilisieren. Eigentlich ist das eine völlige Verdrehung. Eigentlich haben wir es umgekehrt gemacht. Wir sind von Gott, der das Leben ist, weggegangen. Und haben dem Teufel geglaubt, seine Lüge geglaubt, dass wir es selber besser machen könnten. Und so leben wir heute. Wir glauben ja wirklich, wir wüssten es doch besser als Gott. Also was ich empfinde, was ich fühle und was ich durch meine Gedanken mir erschließe, Das ist das Wahre. Na gut, jetzt müssen wir uns irgendwie noch mit dem Nächsten arrangieren. Dann sagen wir einfach, jeder hat seine eigene Wahrheit. Was völliger Quatsch ist. Erstens ist Wahrheit kein Tatbestand, sondern eine Person, und das ist der Herr Jesus. Und wer seine Worte verwirft, wer sich von ihm wegwendet, der kommt ins Gericht. Und lass uns aufschlagen, Johannes 5. Wir bleiben hier im Evangelium, Johannes Evangelium, Kapitel 5, ab 22. Und da steht, und Johannes 5, ab 22, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Also Jesus ist der Richter, der den Menschen verurteilt. Und dann geht er hier weiter, sagt der Herr Jesus ja selber, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wie ehrt man Gott? Es gibt in Römer 4 hier ein wunderbares Beispiel, wie man Gott ehrt. Jeder Bibelleser weiß, in Römer 4 geht es um Abraham. Und Abraham gab Gott die Ehre, indem er ihm vertraute, dass das, was er sagt, von Gott auch getan wird. Indem ich mich auf das verlasse, was Gott sagt, so gebe ich ihm die Ehre. Und das will der Mensch ja nicht. Davon drehen wir uns ja weg. Wir wissen es ja selber besser. Vielleicht halten wir es ja irgendwie für wahr. Wir halten es ja auch aus, hier jeden Sonntag uns das anzuhören. Aber wenn wir dann alleine sind im Alltag, kann das ganz anders aussehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer Jesus jetzt anfängt zu vertrauen, dass er das Gericht trägt, das wir verdient hätten, nämlich am Kreuz, dass er den Zorn Gottes trägt, der kommt nicht ins Gericht. Einer muss bezahlen für das, was wir angestellt haben. Es gibt so ein Beispiel, kommt auch von dem Willem Busch, der sagte mal, nehmen wir mal an, da steht ein Mann vor Gericht wegen Diebstahl. Ich spinne das jetzt mal einfach ein bisschen selber aus. Wir nehmen mal an, das ist jemand, der im medizinischen Bereich arbeitet und ganz viel Ehrenämter hat. Aber er hat jetzt geklaut und jetzt steht er vor Gericht. Und dann sagt er am Schluss, ja, aber Herr Richter, Sie können mich doch jetzt nicht verurteilen. Gucken Sie mal mein Leben an. Ich habe so einen edlen Beruf. Ich habe Ehrenämter, da nehme ich gar nichts für und helfe anderen Menschen. Und jetzt habe ich mal 5 Minuten geklaut. Das hebt sich doch wohl auf, oder? Da wird jeder Richter zu ihm sagen, hören Sie mal, Ihr ganzes Leben ist mir gerade ziemlich egal. Ich verurteile, weil Sie 5 Minuten geklaut haben. Das ist ein Problem. Da hebt sich gar nichts auf. Das ist unserem Rechtssystem überhaupt kein bisschen anders. Das läuft genau so. Und das haben wir Menschen uns nicht ausgedacht. Das kommt von ihm. Denn er geht genauso vor. Er sagt uns einmal durch Jakobus, wenn du nur ein Gebot übertreten hast, dann hast du das ganze Gesetz übertreten. Dann bist du schuldig am ganzen Gesetz. Du hast den ganzen Bund gebrochen. Mit einem Ungehorsam. Und jetzt sagt er, weil wir ja nichts, du kannst ja nichts beitragen dafür, dass du gerettet wirst. Und er sagt, wenn du jetzt, Jesus sagt, wenn ihr dem Vater glaubt, dass ich ausreiche für eure Schuld, dann kriegst du ewiges Leben. Dann kommst du nicht in das Gericht. Das Gericht ist ja ein ewiges Verlorensein. Die Bibel nennt das die Hölle. Und ganz egal, wie ein Theologe diesen Ort erklärt, wie der aussehen soll, aber definitiv schrecklich. Denn das ist eine Bestrafung. Er sagt aber, wenn du glaubst, wenn du Gott glaubst, was er sagt, dann hast du ewiges Leben. Die Bibel nennt es den Tod, das in die Hölle kommt. Den zweiten Tod, den endgültigen Tod. Und hier sagt er, du kriegst aber ewiges Leben. Du kannst leben in Ewigkeit, wenn du ihm glaubst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Das sind ja nicht die Toten, die im Grab liegen. Das ist der Mensch, der sich von Gott abgewendet hat. Und wenn man sich vom Leben abwendet, man geht weg vom Leben, wenn das Leben nicht mehr da ist, wie nennt man das? Tod. Die Definition von Tod ist die Abwesenheit von Leben. Tod kann man nicht messen. Wir können Leben messen. Wir können das naturwissenschaftlich auf einer Intensivstation messen, ob jemand noch lebt. Und wenn die Messwerte alle bei Null sind, dann ist jemand tot. Den holst du dann auch nicht mehr zurück. Und für Gott ist ein Mensch, der sündigt, der in Sünde lebt, ein Toter. Und jetzt kommt Jesus und spricht und sagt, wenn du auf mich hörst, dann wirst du leben. Dann wirst du für Gott wieder leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und deswegen kann der Sohn Gottes, der genauso Gott ist wie der Vater, weil er sein Sohn ist, uns das Leben geben. Und Jesus ist der Sohn Gottes, der Mensch wird, dem wir uns annähern können, weil wir ihn dann begreifen können als Menschen. Der kann uns das Leben geben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Also eben, weil er Mensch ist, weil er alles erlebt hat, wie wir erlebt haben, darf er auch richten. Er ist berechtigt dazu, uns zu richten. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und hier sagt er nicht, die Gutes getan haben, die gute Taten getan haben, die werden zum Leben auferstehen. Nein, nein, er sagt, die das Gute getan haben. Und für Gott gibt es nur eine gute Sache, die wir Menschen tun könnten, in Anführungszeichen. Und das ist kein Werk. Das ist eine Herzenshaltung, die wir ihm gegenüber einnehmen. Nämlich, dass er Recht hat, dass wir ihm Recht geben und darauf vertrauen, dass es stimmt, was er sagt. Und das Böse tun heißt hier, dass man das eben nicht tut, sondern so bleibt, wie man ist. Abgewandt von Gott. An diesem Jesus kommt keiner vorbei. Entweder stellen wir uns ihm heute, oder er wird sich uns stellen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn wir sowas lesen in der Bibel, dass schlimme Zeiten kommen werden, wo der Mensch ein Maß an Bosheit annimmt, dass er es sogar zur Normalität erklärt, dass er sich so verhärtet Gott gegenüber, dann ist es morgen schwerer umzukehren als heute. Dann habe ich keine Ausrede oder sagen wir es so, dann kann ich mich nicht drauf vertrösten. Ja, nächste Woche Sonntag könnte ich ja auch noch kommen. Ich werde ja hier sein, ganz bestimmt. Aber nächste Woche Sonntag wird es schwerer sein, weil Verhärtung immer dynamisch ist. Das wird schwerer. Zu Willem Busch kam mal jemand und fragte ihn, ja, Pastor Busch, wann sollte ich mich denn bekehren? Ich meine, bis wann wäre es denn noch okay? Wie lange kann ich es hinauszögern? Dann überlegt Willem Busch kurz und sagt, naja, so 5 Minuten vor dem Tod, das würde reichen. Ach, dann habe ich ja noch Zeit. Und der junge Mann dreht sich um und geht weg. Plötzlich kommt er wieder angelaufen und sagt, Pastor Busch, ich weiß ja gar nicht, wann ich sterbe. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wann Schluss ist. Römer Kapitel 3. Im Römer Kapitel 3 erklärt Paulus uns, was man glauben muss, um gerettet zu werden. Und da möchte ich einen Vers lesen, ich lese den Abschnitt mal, ich möchte auf eine Sache eingehen. Wir lesen Römer 3 ab 22. Und da steht Römer 3 ab 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Diesen Gedanken kennen wir aus dem Text von eben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Also von der Qualität des Lebenswandels her. Das haben wir eben gesehen, dass uns das Wort Gottes zeigt, die 10 Gebote zum Beispiel, dass wir Sünde sind. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nirgendwo anders findet man Errettung. Man sagt ja heute, jeder soll, oder man hat gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das ist richtiger Quatsch. Erlösung und Errettung gibt es nur, oder sagen, bleiben wir bei dem alten Wort Seligkeit, nur in Christus Jesus. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und hier beenden wir die Lesung mal. Dann, das kann man ja selber nochmal weiterlesen und drumherum lesen, wie das da steht und das einordnen. Aber bleiben wir hier mal stehen. Wisst ihr, wir Christen, wir haben so eine Eigenart. Wenn die Welt uns was vorwirft, was ihnen nicht passt an unserem Glauben, dann kommen wir gefühlt in eine Erklärungsnot, obwohl wir es nicht notwendig haben. Man hat den Gläubigen vorgeworfen, oh, ihr habt ja eine Blutstheologie. Oh, jetzt müssen wir es anders formulieren, sonst die laufen uns ja alle weg. Ist doch Quatsch. Die richtige Antwort wäre, ja, genau das haben wir. Die Schuld, die wir haben, die ist so schlimm vor Gott, dass dafür Blut fließen muss. Und das muss man den Leuten sagen. Deine Schuld ist so groß, dass jemand mit seinem Blut dafür bezahlen muss. Und das ist der Herr Jesus. Und die Bibel sagt, errettet wird man. Die Erlösung, die Loslösung von der Schuld und von dem Gericht Gottes bekommt man, wenn man glaubt, dass sein Blut für mich geflossen ist. So, und jetzt wir Gläubigen, die wir das ja angenommen haben, die wir das glauben, dass er uns durch sein Blut rettet. Da lesen wir in 1. Thessalonicher Brief und in Thessaloniki war es ja eine Gemeinde, die waren ja relativ frisch bekehrt. Relativ, zumindest war Paulus nur 2 oder 3 Wochen da und hat sie nur 2, 3 Wochen evangelisiert und gelehrt und aufgebaut. Dann musste er weg. Und zu denen schreibt er etwas. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Und da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, also damit meint er im Vers vorher, sieht man das, die auf der Halbinsel Achaia lebten, die Leute im Griechenland damals, die erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Also die genau das gemacht haben, die sich abgewendet haben von ihrem alten Leben, von ihren Götzen, und sind wir ehrlich, wir meinen heute, wir sind ja so aufgeklärt, wir haben ja keine Götzen mehr und wir beten alle fleißig den Götzen an, der uns aus dem Spiegel anguckt. Sie haben sich abgewendet, haben sich zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also im Griechischen steht eigentlich kein bestimmter Artikel vor, sondern er stellt es gegenüber. Götzen sind tot. Der Mensch in seiner Sünde auch. Aber Gott ist lebendig, er ist der wahre Gott. Und dem, um ihm zu dienen, ist ein Teil der Bekehrung. Und jetzt kommt das, was für uns interessant ist. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Wir Gläubigen, wisst ihr, lass uns das doch mal so sehen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so dem Zahnarzt gegenübersteht. Aber vielleicht kennt der eine oder andere das, dass man schon, bevor die Arzthelferin dich gerufen hat aus dem Wartezimmer, sitzt du da vielleicht, ich weiß nicht, wie lange das bei deinem Zahnarzt dauert, aber ich habe früher schon mal 2 Stunden gewartet. Und das ist kein schönes Warten manchmal. Und vielleicht kennen Ältere als ich vielleicht noch die Zeit, wo man nicht irgendwo was reingespritzt hat, dass du nichts spürst. Da bist du schon schweißgebadet vorher. Und dieses Warten, das hier steht, das hat mit dem gar nichts zu tun. Dieses Wort im Griechischen, das hat etwas zu tun auch mit, dass man auf etwas sehnsüchtig wartet. Und das ist das, was bei uns Gläubigen normal sein sollte, dass wir sehnsüchtig darauf warten, dass Jesus wiederkommt, dass er uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Das ist ja auch das, was uns bevorsteht. Und dafür holt er ja die Gläubigen ja vorzeitig ab. Das nennen wir Entrückung. Und der Gläubige sehnt sich danach, dass er endlich kommt. Lass uns das mal lesen aus dem Philipperbrief. Da setzt der Paulus noch was hinzu. Nämlich im Philipper Kapitel 3. Vielleicht ahnt der eine oder andere jetzt, welche Stelle das sein wird. Philipper Kapitel 3, 20 und 21. Und da steht nämlich, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Vers, wo wir jetzt eigentlich alle innerlich jubeln sollten als Gläubige, als Christen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Er sagt, unser Bürgerrecht oder unser eigentlicher Wandel, unser eigentliches Leben spielt sich nicht mehr hier ab. Wir leben hier ganz normal, wir gehen zur Arbeit, wir haben Kontakt mit unseren Nachbarn, wir haben Familie vielleicht und haben mit denen Kontakt und so weiter. Wir leben ganz normal in dieser Welt, aber unser eigentliches Leben spielt sich wo ganz anders ab. Nämlich da, wovon der Herr Jesus gesagt hat, als er noch bei seinen Jüngern auf der Erde war, ich gehe jetzt weg zu meinem Vater und dann werde ich euch Wohnungen bereiten. Ich werde euch ein neues Zuhause bauen und ich hole euch dahin. Und wenn hier heißt, von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, dann meinen wir diesen Ort, den er für uns erschafft. Und dann sagt er noch, er wird uns umgestalten, unseren Leib der Niedrigkeit oder Nichtigkeit, das so übersetzt ist Luther, also dieser Leib, der krank wird, der alt wird, der irgendwann stirbt, der nichts für Ewigkeit taugt, wegen der Sünde, die ihn zerfrisst. Das ist, er wird uns umgestalten, dass wir ewig leben, so wie er, befreit von Bosheit und Sünde. Ich würde mal sagen, das ist mal eine Hoffnung. Da lohnt es sich doch echt mal dankbar zu sein und sich darüber zu freuen. Egal wie schlimm es gerade um uns herum aussieht. Wir haben eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht. Ich möchte das mal so sagen. Wir fahren heute mit dem Auto her und dann siehst du so Büsche und Bäume, die haben noch fast alle Blätter dran. Und du denkst, doch eigentlich ist doch viel zu spät dafür. Siehst einfach, das Klima geht kaputt. Lass mir mal dahingestellt, warum es kaputt geht und inwiefern der Mensch da drin ist. Ich bin auch kein Wissenschaftler, ich kann das auch nicht beurteilen. Aber wir leben in den letzten Tagen, wo so einiges kaputt geht, auch in der Natur. Und das Ganze ja auch ein Gericht Gottes ist. Aber das größte Problem der Menschen ist nicht der Klimawandel. Und schon gar nicht die Pronomen. Sondern das größte Problem des Menschen ist die Sünde und der Tod. Aber wenn du eine Hoffnung hast, dass dein Leben weit darüber hinausgehen soll, nämlich wegen ihm, dann kannst du dich freuen, auch wenn es ziemlich mies aussieht um dich. Und wisst ihr, dafür brauchen wir eine ganze Portion Gnade, dass wir das überleben können. Ich möchte das mal kurz andeuten aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Das haben wir auch mal zusammen als Predigttext gehabt. Ich möchte das nur noch mal anlesen und vielleicht den einen oder anderen Gedanken noch dazu sagen. Da schreibt der Paulus ja an eine Gemeinde, die ziemlich chaotisch ist. Also die dulden in der Gemeinde eine Unmoral, wo selbst die Welt sagt, die sind noch nicht ganz dicht. Und zu denen schreibt er etwas, und ich denke, umso mehr gilt das ja heute für uns. Er schreibt in 1. Korinther Kapitel 1, ab 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und jetzt denken wir uns einen Doppelpunkt. Er sagt, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, also in Christus, in allem Wort und in aller Kenntnis. So wie ihr denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sondern dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Er sagt uns, ihr habt alles mitbekommen, damit ihr warten könnt, damit ihr nicht kaputt geht in der Zeit oder verzweifelt oder den Mut verliert. Er hat uns aus Gnaden alles in Christus Jesus mitgegeben. Er sagt ja zum Beispiel Gnadengaben, da gehört ja auch das dazu, wie wir einander dienen können. Dass Gott ja seine Leute besonders begabt, dass man sich gegenseitig erbauen kann und helfen kann auf diesem Weg, dem Herrn Jesus entgegen. Er gibt uns alles mit, dafür, dass wir ihn erwarten können. Und dann sagt er noch in Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. Egal, wie lange es noch dauert und du dich hier rumschlagen musst. Bis ans Ende wird er dich festmachen, sodass ihr unverklagbar oder dass ihr nicht anklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Dass du und ich nicht gerichtet werden. Das kann er machen. Das ist, dass man gegen uns keine Klage erheben kann. Und das ist Gnade. Er erbarmt sich uns und schenkt uns das, dass wir hier durchkommen. Und dann möchte ich einen Text lesen, dann bleiben wir ein bisschen mehr draufstehen, im Titusbrief. Da schreibt ja der Paulus seine Mitarbeiter Titus, was furchtbar wichtig ist und essentiell wichtig ist für seine Arbeit in den Gemeinden. Und das im Titus Kapitel 2 von 11 bis 15 ist wahrscheinlich, denke ich, das Herzstück dieses Briefes. Und da sagt er was und dann sehen wir gleich wieder, auch dass es in unser Thema hineinspielt und unsere Zeit heute. Da steht nämlich im Titus Kapitel 2 ab 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, das heißt in Erziehung. Sie erzieht uns. Das ist ja mal ein Gedanke, den du ja so gar nicht hast. Wenigstens Gnade ist doch, ich kriege einen Haufen Geschenke und dann geht es mir gut. Nee, sagt er, Gnade hat auch was mit Erziehung zu tun. Und Erziehung, jetzt denken wir an unsere Kindheit zurück, ist auch mal unangenehm. Aber im Normalfall, wenn du normale Eltern hast, ist sie ja nicht böse. Dann hat sie ja ein richtiges und gutes Ziel. Und diese Gnade Gottes nimmt uns in diese Erziehung, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Die hat nämlich folgendes Ziel. Und hier ist was Interessantes drin. Hier sind zwei Dinge, die gehen jetzt in dieser Übersetzung nicht so gut heraus. Aber dass Gottlosigkeit und gottesfürchtiges Leben dieselbe Wurzel haben als Wort. Das sind zwei Gegensätze. Vielleicht kennst du das Wort so gottesfürchtig oder die Gottesfurcht, die Gottseligkeit wird es manchmal übersetzt. Da steht im Griechischen so ein Wort, das heißt Eusebia. Und Eusebia kann man ganz schlecht übersetzen, weil beides trifft es nicht so ganz. Vielleicht unser altes Wort Frömmigkeit, das wir lange vergessen haben. Das wird es vielleicht treffen. Und Frömmigkeit ist ja etwas, wenn man durchdrungen ist von biblischen Überzeugungen. Mein ganzes Leben, mein ganzes Sein ist durchdrungen, wie wenn du so einen Schwamm nimmst und den mit Wasser vollsaugen lässt. Das wäre Frömmigkeit. Frömmigkeit hat zum Beispiel auch was zu tun mit, vielleicht kennt ihr den Ausdruck, lammfromm. Wir sollen ja Lammes Natur annehmen. Und das kennen wir aus der Bibel, aus der Prophetie über Jesus, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird und er hält den Mund. Er jammert nicht und meckert nicht. Das ist ja das, wozu wir Christen ja auch manchmal neigen, wenn wir von der Welt angegangen werden, dann jammern wir darüber und bemitleiden uns, wie schlecht es uns geht und wie gemein die doch sind. Und das, was er hier meint, wie wir leben sollen, wie wir sein sollen, was wir haben sollen, ist genau das Gegenteil. Frömmigkeit ist eine Gottergebenheit. Und ist Gott wirklich hingegeben. Und er kann mit mir machen, was er will. Und wenn er mich so führt und die Erziehung beinhaltet, dass ich Stress kriege in meinem Alltag, im Beruf, in der Schule oder vielleicht in der Familie, in der Nachbarschaft, dann darf er das tun. Dann nehme ich es von ihm an. Hat auch was mit Sanftmut zu tun. Oder wie das hier steht, hier nimmt er hier noch ein Wort, er sagt, wir sollen besonnen sein. Also von Überlegtheit. Wir würden vielleicht salopp heute sagen, Coolness. Also nicht gleich durchdrehen, wenn die Erziehung kommt, sondern dass wir ruhig bleiben und es annehmen. Und das will die Gnade bewirken, durch diese Umstände. Das will uns Gott geben. Und das hat ja ein Ziel. Und er sagt in Vers 13, hier ist das wunderbar formuliert in dieser Übersetzung, wie soll denn das funktionieren? In Vers 13 heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Das passiert, also diese Wirkung der Gnade, wenn wir auf Jesus warten. Hier steht für erwarten ein anderes Wort, das so viel, das kennen wir vielleicht aus dem Johannes 1, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Da steht dasselbe Wort drin. Das heißt, wenn wir uns diese Erwartung wirklich zu eigen machen, wenn wir das machen, was zum Beispiel Frömmigkeit heißt, dass wir durchdrungen sind davon, dass wir sehnsüchtig auf Jesus warten, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wisst ihr, wenn man sich dem hingibt, wenn man anfängt, auf seinen Jesus, auf seinen Retter zu warten, sehnsüchtig zu warten, dann passiert das, was hier ist. Dann fängt Gott an, uns zu reinigen, denn so wie das hier steht, diese Gesetzlosigkeit, die steckt ja immer noch irgendwo in uns drin. Wir sind ja immer noch Menschen. Das hat ja nicht aufgehört, weil wir mal angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und davon will er uns reinigen. Und das hat eine Folge, nämlich den Eifer zu guten Werken. Wenn ich mich anstrenge, gute Werke zu tun, dann mache ich nicht das, was wir eben hatten im Johannes 5. Die, die das Gute tun, werden aufstehen zum Leben. Weil ich dann Werke tue aus mir selbst heraus und die sind, haben eine falsche Motivation. Aber wenn ich mich ihm hingebe, wenn ich seine Gnade wirken lasse, wenn ich anfange, auf Jesus zu warten, dann kommen die richtigen guten Werke. Das sagt er uns hier. Ich kann das selbst nicht mit Anstrengung machen, sondern er bewirkt dann in mir einen Eifer, dass ich sie tue. Dann tue ich das Richtige in meinem Alltag. Und dann kommt es hier für Titus eine Anweisung, die gilt für uns auch. Und da lernen wir was von. Er sagt, das sollst du lehren, mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Er sagt so, pass mal auf, lehren hier eher im Sinne von reden. Das ist das, was du in der Gemeinde reden sollst. Also von dem Jesus, der uns rettet und der wiederkommt. Und was er bewirken will bei uns durch seine Gnade. Das soll Gesprächsthema sein. Das ist das Thema der Verkündigung oder einer Bibelstunde oder von einem Einzelgespräch. Er sagt das, ermahne, ruf sie auf die Seite und sag ihnen, das ist wichtig. Das will er ihnen sagen. Und er sagt, niemand soll dich geringschätzen. Wenn das jemand tut, soll man ihn dafür nicht geringschätzen. Ach, der wieder mit seinem Jesus, der sagt uns doch immer dasselbe. Der hat ja kein anderes Thema. Naja, das ist das einzige Thema, das die Bibel kennt. Jesus, der uns retten will. Und es gibt ein Mittel der Reinigung. Und jetzt schlagen wir mal wieder Offenbarung 7 auf und gucken da noch mal kurz rein, wo der Johannes ja diese Szenerie im Himmel sieht. Da sind ja diese Ältesten, die da sind, die lassen wir jetzt mal offen, was das ist. Jedenfalls stellt dem Johannes in seiner prophetischen Vision jetzt eine Frage und sagt, guck mal, da ist so eine große Schar, die haben so weiße, lange Gewänder an. Was sind denn das für Leute? Wir wissen immer, weiß, das ist Reinheit. Was sind das für Leute? Johannes kommt nicht drauf, was das sind. Er fragt danach. Und dann gibt es ja diese Antwort, er sagt, das sind die aus der großen Drangsal kommen, die haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und hier für Drangsal, wenn ich es richtig im Kopf habe, steht ein Wort, das heißt also wirklich Drangsal richtig Druck haben. Stress ist dagegen ein Witz. Also die wirklich Druck hatten in dieser Welt. Und die haben überlebt, weil sie etwas gemacht haben. Sie haben diese Reinigung, die Gott ja geben will. Durch sein Blut, durch das Blut des Lammes, will er sie reinigen. Das haben sie angenommen. So haben sie ihre Kleider weiß gehalten. So sind sie reingeblieben von dem Dreck der Sünde in dieser Welt. Das ist der Grund, warum sie jetzt im Himmel sind. Das Blut des Lammes. Wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch verkündigen, dass wir das reden, dass wir das in Erinnerung rufen im Alltag. Es gibt nichts, warum wir in den Himmel kommen, aber auch rein gar nichts als nur das Blut des Lammes. Sonst bringt uns nichts in den Himmel. Es ist sein Blut, das uns reinigt und uns dabei auch erhält, dass wir rein bleiben, dass wir wirklich nicht anklagbar werden, dass man uns nicht anklagen kann am Ende, dass wir doch das Böse getan hätten, doch uns abgewandt hätten von Gott und doch die Sünde getan hätten. Es ist dieses Blut des Lammes, das die Garantie gibt. Im Hebräer heißt es einmal, und für uns Menschen ist das ja so, also eine sehr hohe Stufe von Gewissheit ist etwas, wenn es aufgeschrieben wurde amtlich. Und dann gibt es noch was, was das noch mehr bestätigt, das ist unserem Rechtssystem ja ähnlich, das ist der Schwur, der Eid, den man ablegt. Ja, so wie so ein Regierungschef dann vereidigt wird oder man wird vor Gericht vereidigt, dass man jetzt nur die Wahrheit sagt und nichts anderes. Ja, das ist so der Schluss jeden Zweifels, so formuliert es der Hebräerbriefschreiber. Und er sagt, Gott hat auch so einen Eid abgelegt. Nämlich, dass Jesus, der das Opfer bringt, sein Blut bringt, dass das gültig ist. Da gibt es keinen Zweifel mehr, dass das stimmt, dass das gilt. Und das ist das, was uns durchbringt. Dann heißt es hier so wunderbar, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Das ist jetzt nicht das Dienen, das wir auf der Erde machen, dass wir wie Leibeigene Gott dienen, sondern dass wir einen Dienst der Verehrung darbringen, dass man ihn lobt. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und das ist jetzt, finde ich das ja spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber damit deutet er eigentlich an, das alte Zelt aus dem alten Bund, die Stiftshütte, dass sein Bund in Ewigkeit Bestand hat. Der Garant dafür, dass wir in den Himmel kommen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist. Also Thron heißt Herrschaft. Und das Zentrum dieser Herrschaft ist kein, ja, das ist der große König, aber nicht in unserem Verständnis. Wir stellen uns doch Machthaber vor, das ist ja unser westliches Denken, die machen Karriere. Die denken in Legislaturperioden, so 4 oder 5 Jahre, je nachdem, wie das ein Land geregelt hat. Und dann machst du da Karriere. Und was danach kommt, ist dir ja eigentlich egal. Du willst Gewinn machen in der Zeit. Wir müssen uns ja nicht einbilden, dass da wirklich ein Regierungschef ankommt, der wirklich nur das Beste für seine Leute vorhat. Der will Gewinn rausschlagen, was er da macht. Der will Erfolg haben. Also für sich. Und wenn wir auch Erfolg haben können dabei, dann ist das für ihn vollkommen in Ordnung. Dann nimmt er das ja gerne an. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Hier haben wir einen König, der eine ganz andere Art von König ist. Der ist auch ein Herrscher. Aber er ist ein Lamm. Er ist ein König, der sein Volk rettet, indem er stirbt, indem er sein Leben aufgibt und nicht sein Leben sucht und seinen Erfolg sucht, sondern der es aufgibt für uns. Das ist das Zentrum auf dem Thron im Himmel und das sollte auch das Zentrum in unserem Herzen sein, in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Es heißt hier, er wird sie weiden, also er wird ihnen ein Hirte sein. Da denken wir doch an unseren Hirten aus dem Johannes 10, der gute Hirte. Oder Psalm 23. Der ja jetzt schon anfängt, uns zu weiden, aber dann in Vollkommenheit weidet. Er wird uns zu lebendigen Wasserquellen führen. Also da wird Leben in Fülle sein. Das ewige Leben, das ist das echte Leben. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der sagte zu mir mal, irgendwie hat er mich gefragt, sag mal, glaubst du auch an einen Teufel? Ja, dich kann ich ernst nehmen. Wahrscheinlich hat er mit irgendwelchen Theologen oder so zu tun gehabt, die sagen, der Teufel wäre nur so eine Idee oder den gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich gibt es nur den guten, lieben Gott, der am Ende sowieso alle in den Himmel holt. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls sagt er mir in dem Gespräch auch, ja, du willst ja unbedingt in den Himmel, aber weißt du, ich will da gar nicht hin. Ich will in die Hölle, da wird wenigstens Party gemacht. Dann habe ich zu ihm gesagt, mein Lieber, in der Hölle macht keiner Party. Da richtet Gott die Menschen. Im Himmel macht auch keiner Party, aber im Himmel wird göttlich gefeiert. Nämlich dieses Lamm, das uns dahin gebracht hat, das ein Leben dafür gegeben hat. Und dann heißt es zum Schluss, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Alle Tränen. Da gibt es dann keine Trauer mehr. Und auch kein, ich muss mich mal zurückziehen, weil mich alle wieder so fertig gemacht haben oder die Umstände so schwierig sind oder meine Gesundheit mich verlässt oder so etwas. Das gibt es dann alles nicht mehr. Es gibt dann keine Trauer mehr, weil er dann da ist. Dann ist der Jesus da, der uns wie ein Hirte weiden wird, der sich wirklich wohlwollend um seine Schafe, um seine Schäfchen kümmert, ohne Hindernisse, ohne den Stress, den wir drumherum jetzt haben, den Druck.